Guten Abend miteinander. Ich habe ja bei der Vernissage schon recht lange reden und möchte heute nicht allzu lang das Wort ergreifen. Ich finde es ganz wichtig, dass man die Historikerin heute Abend bei uns hat, wo das Picasso in einen grossen Zusammenhang wird stellen. Von mir her möchte ich Ihnen kurz ein bisschen erzählen, wie es einem gehen kann, wenn man so jemanden trifft und einfach irgendwo reingezogen wird in eine Sache, wo so ein richtiges Hobby dann wird. Es ist mir manchmal vorgekommen, wie wenn man bei einem Kasten zuoberst oben ein Liebli rausnehmen will und es kommt nicht nur ein Liebli, sondern einfach ganz viele andere Stücke. Und am Schluss ist man umgeben von einem Haufen Gegenständen und Eindrücke und man hat Freude daran. Ich habe Dels Picasso im 1. Mai 1992 gerade da einen kennengelernt. Und hinterher muss ich sagen, es war für uns eine Ehre, dass sie sich einen Tag Zeit genommen hat in einer Lebensphase, wo sie eigentlich schon viel Schmerzen hatte, wo sie müde war und nicht mehr viel Besuch empfangen hat. Der Tag ist uns auch wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich hatte dann die Chance, im Jahr 1999 in einem Urlaub, in einem Weiterbildungsurlaub, einfach diesen Lebensspuren ein bisschen nachzugehen. Ich durfte zuerst mal mit dem Neffen reden, Christoph Rödlisberg, der auch da ist, hat mir als erstes von seiner Tante erzählt und habe dann eine Freundin, eine gute Freundin kennengelernt, Frau Jean Richard ist auch da. Und so hat dann das eine das andere ergeben. Von einer Freundin habe ich dann wieder die Nächste können antreffen und interviewen. Und gleichzeitig sind eben die Gegenstände gekommen. Von irgendwoher ist ein Spanien-Album gekommen, das ganz tolle Album da vorne in der Ausstellung. Und ich muss Ihnen sagen, ich weiss nicht mehr, wer mir das übergeben hat. Aber es ist ganz toll, ist es da und gibt uns Auskunft über die Spanienzeit von der Els Picasso. Und gleichzeitig haben all diese Gegenstände so ein bisschen Geschichte angenommen, haben mein Bild von der Els Picasso geformt und ich durfte immer wieder Neues lernen. Ich habe erzählt, wie sie im Pfarrhaus aufgewachsen ist, wie sie ein nächstes Verhältnis hat zu ihrem Vater, Fritz Kasser, wie sie ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis hat zu der Mutter, Anna Kasser von Greyerz, die aus adligem Geschlecht ist, Bernburgerin war. Aber dann habe ich später wieder einen Brief gefunden, von der, wo an die Mutter gegangen ist. Den würde ich Ihnen gerne gerade mal zeigen. Wo mir zeigt, dass Dels Picasso auch sehr, sehr ein herzliches Verhältnis hatte zu ihrer Mutter. Sie schreibt, ich tue nur den Anfang lesen, mein liebes Mutti, schon wieder ein Brieflein, gell? Ich wollte nur schnell die Wäsche senden. Offensichtlich hat die Mutter ihr noch geholfen, bei der Wäsche, ich nehme an, geflickt, oder? Denk, und dann fährt sie fort und erzählt ihr, was sie gerade erlebt. Denk, am Sonntagabend fuhr ich an die Grenze bei Dell, um 100 Pariser Flüchtlingskinder in Empfang zu nehmen. Es war ein rührender Anblick, die meisten barfuß. Die deutsche Besatzung trug ihnen die Bündel bis zur Schweizer Barriere. Es hatte viele Kleine dabei, von 4 bis 10 Jahren. Und dann erzählt sie, wie sie die 100 Kinder in Empfang nimmt, wie sie selbstverständlich untersucht werden, wie sie eine längere Reise antreten, bis sie im Centre Henri Dunant in Genf dann in Empfang genommen werden und dann auch an Pflegeeltern verteilt werden. Also, Sie hat auch zu der Mutter ein inniges Verhältnis gehabt, vor allem in den späteren Jahren. Ein weiterer Punkt, des Picasso hat ja viele Kinder in Gürs angetroffen und ihnen geholfen mit Milchpulver. Sie animiert, zum in die Schule gehen, zum Lernen, zum Malen. Ein Kind davon hat sie besonders ins Herz geschlossen. Ihren Fritz. Sie hätte ihn gern adoptiert. Sie beschreibt, wie sie ihn getroffen hat auf dem Friedhof in Gürs. Völlig abgemagert, alleine. Und wie sie das Kind ins Herz geschlossen hat. Sie beschrieb dann auch, wie sie eigentlich gern den Sohn adoptiert hätte und ihm eine Ausbildung gegönnt hätte. Und wie sie daran herumgestudiert hat, wie kann ich das legal machen. Der Ausweg, den sie dann gesehen hat, sie hat ihn nach La Ile geschickt. Dort war eine andere Schweizer Frau, das Rösli Neff. Und dort hätte er eine Ausbildung bekommen. Aber es war eine gefährliche Zeit, auch schon für ihren Sohn, den Fritz Wertheimer. Ihm, der noch nicht einmal 16 war, hat trotzdem schon die Deportation gedroht. Und der Fritz ist dann, ja, hat müssen fliehen und ist leider dann gefasst worden, ein erstes Mal. Das Rösli Neff hätte ihn noch mal retten können. Els Picasso hätte ihn auch noch mal treffen können. Aber letztlich ist die zweite Flucht dann nicht mehr gelungen. Und von dem Fritz habe ich erst kürzlich, vor wenigen Wochen, einen Brief gefunden in einer Kartonschachtel. Und den würde ich Ihnen gerne auch noch zeigen. Er schrieb da: Liebe Elsbeth, von vielen meiner Kameraden wurde der Wunsch geäußert, dass ich als jüngster Mitarbeiter und als dein Sohn einige Worte der Dankbarkeit und der Verbundenheit an dich richte. Du weißt es ja selbst am besten. Als du hierher ins Lager kamst, fandest du nichts als eine dunkle, leere Baracke. Eisige Kühle herrschte. Damals sangen und spielten wir noch nicht so wie heute. Es war weder Speisung für Kinder und Kranke, noch gab es Milch für Babys und Mütter. Das alles hast du hier mit großer Mühe und Sorgfalt geändert. Du hast eine Schule errichtet, in der wir uns weiterbilden können. Du hast uns Jungen Beschäftigung gegeben und ließest uns aus nutzlos daliegendem Boden einen Garten aufbauen. Das sind nur Bruchteile deiner Arbeit, die du hier unter so schwierigen Umständen geleistet hast. Und trennen uns auch Kilometer und Grenzen, so soll das Band, das uns mit dir verknüpft, sich um kein Jota lockern und unsere Briefe so sein, als wenn wir hier zueinander sprechen würden. Gand de Gürs, 10. Juli 1941, Fritz Wertheimer. Eben, leider sind die Bande, wo die beiden so nah verknüpft haben, dann für immer getrennt worden. Der Fritz ist nach Birkenau deportiert worden und Els Picasso beschreibt später, wie sie noch einen Bericht bekommen hat von einem von diesen Kameraden, der überlebt hat. Und in diesem Bericht steht, er ist fast nicht zu lesen, es ist wirklich ganz ein entsetzlicher Bericht, steht, wie der Fritz einer von den Ersten war, der einfach an Unterernährung und Erkrankung gestorben ist. Das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz schweren Erlebnisse von der Els Picasso, wo sie auch später immer daran studiert hat. Und auch wir haben uns jemanden gefragt, Warum ist es ihr nicht gelungen, den Fritz zu retten? Ich denke, da kann man zwei Antworten andeuten. Sicher ist es bei Kassen jemand, der trotz Kreuzdevise Neutralität zu wahren und legal zu sein, wo das wollte leben. Sie hat vielleicht allzu lange studiert, wie sie den Fritz legal über die Schweizer Grenze bringen kann. Und der zweite Punkt ist, genau zu dieser Zeit, wo der Fritz auf die Flucht gehen musste, weil Deportationen droht haben, genau zu dieser Zeit ist für sie ein Telegramm gekommen, aus dieser Gegend, der Vater sei gestorben. Und sie ist dann so rasch wie möglich heim in die Schweiz. Sie wollte da sein in diesem Moment. Also eine unglückliche Verkettung von Umständen. Wir wissen, dass nach Gürs der SP-Kasser im Flüchtlingslager in der Schweiz gearbeitet hat. Auch da gibt es viele Berichte. Einen davon habe ich so einen anonymisierten Bericht, wo sie erzählt, wie sie etwa die mit dem Besen und dem Eimer gekommen ist. Und in diesen Zeiten, wo kriegsversehrte Menschen da sind, wo alles chaotisch erlebt haben, so mit ihrer Art ein Stück Respekt und Ordnung ins Lager gebracht hat. Und die letzte Phase von ihrer Kriegszeit, das ist eben nochmal, möchte ich hier den Brief führen, wo da steht, Bruntrut. Und zwar Montagabend steht auf dem Brief. Das ist im September 1944, am Betttag schreibt sie den Brief, nach dem Betttag, ist sie im Bruntrutter-Gipfel, wie sagt man, Zipfel gsi und hat geholfen, Kinder über die Grenze zu evakuieren. Uns ist es später ein bisschen seltsam vorgekommen, dass sollst da hunderte, ja tausende Kinder über die Schweizer Grenze durchkommen. Aber das war wirklich so gewesen, dass in dieser kurzen Zeit, wo Frankreich bombardiert worden ist, die Kinder so gefährdet waren, dass sie durch die wenigen Wochen, wo sie in der Schweiz waren, wohl ihr Leben haben können retten. Für diese Zeit habe ich ein Tagebuch, so einen tagebuchartigen Bericht von einer Chauffeuse, von einer Ambulanzwagenfahrerin gefunden. Sie schreibt, Elsbeth Kasser, die Unermüdliche, steht im Blauen kaputt und Bärre bereit. Unsere Zöllner entfernen den Stacheldraht und schon stecken sie drüber die Rotkreuzfahne ein, zum Zeichen, dass der Konvoi beginnen kann. Sie geht den vom ständigen Regen bodenlos gewordenen Feldweg hinunter, um ihre Schützlinge in Empfang zu nehmen. Sie verhandelt mit dem Chef der Gestapo über die kommenden Kindertransporte, die Anzahl, die Zeit. Und dann setzt sich die ganze Schar in Bewegung. Also während einiger Wochen, ich würde sagen etwa zwei Monate, hat sich das fast täglich fortgesetzt, dass der SP Kasser verhandelt hat, vor allem mit der deutschen Besatzungsmacht und mit ihrem Verhandlungsgeschick, mit ihrer Durchsetzungskraft auch, hat können erreichen, dass viele Kinder übergekommen sind. So habe ich im Laufe dieser Jahre immer wieder etwas Neues dürfen lesen und erfahren. Der letzte Text ist am letzten Samstag gekommen. Es war ganz auch ein spannender Text gewesen. Der Heinrich Osterholz, der über die Zeit auch gearbeitet hat, einen Text aus dem israelitischen Wochenblatt gefunden. vom 6. April 1944, also noch in der Kriegszeit, steht ein grosses Dankeschön an Elsbeth Kasser. Nicht vergessen. So ein Abschnitt im israelitischen Wochenblatt. Ja, und da freut man sich, wenn man die Spuren darf entdecken und wenn da zusammen so ein Bild entsteht. Im Laufe dieser Arbeit habe ich auch immer wieder gesehen, dass Elsbeth Kasser ambivalente Seiten hat. Eine von dieser ambivalenten Seiten ist die Frage von ihrer Würdigung. Hat sie jetzt Freude an dem, was wir machen hier? An dem Abend? Hat sie Freude an diesen Texten, die entstehen? Ich glaube, auf der einen Seite war sie ein bescheidener Mensch. Denken Sie nur an den kleinen Grabstein, den man fast nicht sieht auf dem Friedhof Steffisburg. Hat sie aber auch Freude gehabt, wenn man ihre Arbeit gewürdigt hat und vor allem Freude gehabt, wenn ihre Sammlung Erfolg gehabt hat. Vielleicht würde sie also heute Abend ein bisschen zurücktreten und auch von sich wegweisen und vor allem darauf hinweisen, dass es auch heute wieder viel zu tun gäbe. Und klar wäre auch für sie, dass sie in ihrer Arbeit nicht allein war, weder in Spanien noch in Gurs und auch nicht in der Ajoie. Und über diese Gruppe von Frauen und Männern wird jetzt die Historikerin uns erzählen, Frau Dr. Kanyar.